herzlich willkommen zur Miniserie Hast du schon gehört?
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Hast du schon gehört? Deinem Newsformat der Privatpiloten-Lounge. Der deutsche Flugzeugbauer Flight Design aus Eisenach bekommt eine zweite Chance. Und das mit ordentlich Rückenwind aus Fernost. Die Shangong Group, ein börsennotierter Konzern, mit Sitz in Shanghai übernimmt das Unternehmen nach dessen Insolvenzantrag. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Die Chinesen selbst sind keine Unbekannten in der Luftfahrt. Zur Gruppe gehört bereits der US-Flugzeughersteller Icon, der dieses stylische Amphibienflugzeug Icon A5 gebaut hat. Und jetzt noch Flight Design. Und das mit klaren Wachstumsplänen. Die Produktion in Tschechien soll hochgefahren und die Lieferzeiten deutlich verkürzt werden. Insolvenzverwalter Marcello Di Stefano zeigt sich zufrieden. In einem intensiven Investorenprozess sei es gelungen, Flight Design an einen starken, global agierenden Partner zu verkaufen. Das Know-how im Bereich der Leichtflugzeuge bleibt damit erhalten und auch die Gläubiger dürften auf eine gute Quote hoffen. Flight Design war Anfang Dezember 2024 in finanzielle Schieflagen geraten, nachdem gleich drei internationale Kunden ihre Rechnung in Millionenhöhe nicht bezahlt haben. Die Folge: akuter Liquiditätsengpass, somit Insolvenz. Versuche, alternative Geldquellen zu erschließen, blieben erfolglos und ja, Insolvenz halt, ne? Jetzt also der Neustart. Die gesamte Führungsmannschaft von Flight Design und des Produktionsstandortes in Tschechien sind optimistisch. Mit der Shangong Group als neuem Eigentümer könnte es endlich wieder vorwärts gehen. Ja, und wir haben die Aero vor der Tür, also gibt's ein paar interessante Neuerungen. Auf dem Aero Hydrogen and Battery Summit hat Bosch Aviation Technology für Aufsehen gesorgt. Der Technologiekonzern präsentiert einen modifizierten Rotax 916 ES, der mit Wasserstoff betrieben wird. Und das mit fast identischer Leistung zum Benzinoriginal. Die Bosch-Tochter aus Wien hat den beliebten 1,4 Liter Turboboxer in nur 4 Monaten auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. 115 kW Maximalleistung, nur 2% unter der Leistung des konventionellen Motors. Statt auf eine komplette Neuentwicklung zu setzen, kombinierte Bosch seine Erfahrungen im Wasserstoffbereich mit der robusten Technik des bewährten Flugmotors. Ein cleverer Schachzug zu der Zeit, Kosten und Zulassungsaufwand deutlich reduziert und das dürfte für künftige Kundenprojekte spannend werden. Warum Wasserstoff? Die Elektrifizierung in der Luftfahrt steckt ja noch in den Kinderschuhen, ich berichte immer wieder davon. Nicht zuletzt wegen der begrenzten Energiedichte von Batterien. Gerade gestern erst habe ich einen interessanten Bericht gesehen, dass es jetzt eine Elektrovelis mit Range Extender gibt. Das ist praktisch eine zusätzliche Batterie, die unten am Rumpf in so einem Pott mitgeführt wird. Sieht ein bisschen aus wie eine Cessna Caravan, so ein Pott. Auch sehr spannende Entwicklung. Aber wie ihr seht, man braucht halt enorme, große und schwere Batterien. Und das ist das Problem der elektrischen Fliegerei. Bosch verfolgt mit diesem Projekt eine klare Linie, Technologien aus dem Automobilsektor in die Luftfahrt zu übertragen. Das Unternehmen ist Hauptsponsor des Hydrogen and Battery Summits, der zum dritten Mal auf der Aero stattfindet. Neben den technischen Details ging es auf der Konferenz auch um zentrale Zukunftsfragen. Wie sieht die Ladeinfrastruktur der Luftfahrt aus? Welche Rolle spielt die Regeltechnik? Und vor allem, wie schnell kann das alles Realität werden? Also, wenn ihr auf der Aero seid, schaut da mal vorbei, redet mit den Leuten. Es bleibt spannend, was da passiert.
Glänzendes Finish für Höhenflüge. Flugzeugpolitur für makellose Oberflächen, weil Perfektion am Boden beginnt. Aero Polishing von Piloten für Piloten.
Von einem komplett alternativen Kraftstoff zu einem, der vielleicht bald eine Alternative darstellen könnte. Der Flugplatz Ganderke See, Echo Delta Whisky Quebec in Niedersachsen, geht voran und ist der erste Flugplatz in Europa, an dem der bleifreie Kraftstoff Swift 100R getankt werden kann. Und zwar ganz offiziell im Schul- und Charterbetrieb. Seit dem 21. März wird dort eine Cessna 172 der AAG Flight Academy mit dem neuen Kraftstoff betrieben. Entwickelt wurde Swift 100R vom US-Hersteller Swift Fuels, ein Flugbenzin mit 100 Oktan, ganz ohne Blei und mit mindestens 10% erneuerbaren Bestandteilen. Das Ziel, Afgas 100LL abzulösen und das möglichst schnell. Der neue Kraftstoff ist bereits von der FAA und der EASA für den Lycoming IO360 A2A zugelassen, also genau der Motor, der in vielen Cessnas 172 S und R steckt. Weitere Zulassungen für andere Triebwerke sind in Arbeit. Und der Clou? Swift 100R ist grün eingefärbt und mischbar mit allen gängigen Kraftstoffen. Für den Betrieb braucht es lediglich ein STC. Bauliche Änderungen am Flieger sind nicht notwendig. Ein Meilenstein für Europa, sagt Ralf Sauer, Geschäftsführer der AAG Flight Academy. Für ihn ist klar, wer nachhaltig fliegen will, muss auch beim Tanken umdenken. Die Firma Bollinger Aviation, die für den Vertrieb in Europa zuständig ist, meldet bereits reges Interesse. Weitere Flugplätze sollen bald folgen. Und ja, der Preis ist laut Hersteller auch nur geringfügig höher als Afgas 100 LL. Jetzt eine ganz andere Meldung, hat auch was mit Nachtanken zu tun, aber in einer ganz anderen Art. Und zwar gibt es einen Generationswechsel in Ida Oberstein. Nach unglaublichen 36 Jahren übergab Helga Rossmann das beliebte Flugplatzrestaurant am Echo Delta Romeo Golf in neue Hände. Wer jemals auf dem landschaftlich traumhaften gelegenen Flugplatz mit seiner 650 Meter Graspiste gelandet ist, der kennt die legendären Fleischgerichte vom offenen Grill, die per Funk bestellt werden, wie Sierra für das Hüftsteak oder Foxtrot fürs Rinderfilet. Jetzt übernimmt Patrick Kuttler, ein erfahrener Restaurantfachmann aus der Region, gemeinsam mit seiner Familie. Die Klassiker, das Wichtigste schon mal, sollen bleiben. Es kommen neue Sachen dazu. Los geht's ab dem 1. April 2025. Fliegt also mal hin. Dienstags bis sonntags ist dort in Ida Oberstein geöffnet. Jeweils von 10 Uhr bis Sonnenuntergang. Mogas ist auch vorhanden. Achtung, es gibt eine EDR und die TMZ Hahn ist nicht weit. Aber auf alle Fälle ein Besuch wert. Es ist einfach cool, dahin zu fliegen und sein Mittagessen praktisch schon am Funk zu bestellen. Immer wieder, auch gerade jetzt am Sonntag, als ich Flugleiterdienst hatte, werden die neuesten Apps an Fliegerstammtischen geteilt. Was hast du da so auf dem Handy? Was nutzt du für die Flugplanung und so weiter? Das ist ja eine sehr beliebte Diskussionsgrundlage. Und die Seite iPadPilotNews.com hat nun eine wirklich ausgiebige Liste an Apps veröffentlicht und das nicht nur auf amerikanische Apps beschränkt, sondern auch typische europäische Apps wie SkyDemon und sowas sind in dieser Liste drin. Ich packe euch den Link in die Shownotes, aber wenn ihr selber danach suchen wollt, iPadPilotNews.com Pilot Aviation App Directory 2025 Edition. Einfach danach suchen. Dort findet ihr viele tolle, interessante Apps. Ja, und wir haben es schon gehabt, was die Eventankündigung angeht. Nächste Woche ist Aero. Vom 9. bis zum 12. verwandelt sich in Friedrichshafen wieder zum Zentrum der allgemeinen Luftfahrt in Europa. Es werden brandneue Flugzeuge zu sehen sein, zukunftsweisende Antriebskonzepte, von denen wir gerade schon gehört haben. Es gibt wieder die bekannte Karrieremesse und Innovation noch und nöcher. Schaut vorbei, es ist interessant. Über 270 Fachveranstaltungen wird es geben. Es gibt richtig viele Aussteller. Ich glaube, es gibt einen neuen Ausstellerrekord. Es gibt Länderstände aus China, aus den Niederlanden. Auch mehrere Bundesländer haben sich zusammengetan. Schaut einfach mal vorbei. Wir sind natürlich auch da. Fritz und ich werden für euch auf Insta und auf YouTube live gehen und immer mal wieder von der Messe berichten. Wenn ihr nicht selber da sein könnt, werden wir dort berichten und ihr könnt uns gerne schreiben, wenn wir irgendwo mal vorbeischauen sollen. Generell würden wir euch aber treffen, wenn ihr da seid, und zwar am Mittwoch und am Freitag. Da haben wir vor, irgendwie ein gemeinsames Mittagessen und Bier zu veranstalten. Im Idealfall bei schönem Wetter draußen irgendwo bei dieser tollen Hütte, die da immer aufgebaut ist. Folgt uns einfach auf Instagram, dort kriegt ihr alle notwendigen Infos, wann und wo wir uns treffen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen.
Ja, und damit moin, herzlich willkommen zu Teil 8 von deutschen berühmten Flugzeugkonstrukteuren. Heute ein bisschen Informationsmaterial über Kurt Tank, den Chefkonstrukteur bei Focke Wulf, mit der gleichnamigen Entwicklung der Focke Wulf FW190 und der TA-152. Kurt Tank wurde am 24. Februar 1898 in Bromberg, das ist heute Bydgoszcz in Polen, geboren. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Johann wird mir da vielleicht nochmal Nachhilfe geben, wie man das richtig ausspricht. Und gestorben ist er am 5. Juni 1983 in München. Er war Ingenieur, Testpilot und natürlich Flugzeugkonstrukteur. Kurt Tank studierte Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Berlin und begann seine Karriere in der Luftfahrtindustrie in den 1920er Jahren. Da hat er nämlich zunächst für die Rohrbach Metall Flugzeugbauwerke gearbeitet und später dann für die Bayerischen Flugzeugwerke BFW, die dann späterum wieder zur Messerschmitt AG wurden. Seinen Durchbruch erlebte er jedoch als Chefkonstrukteur und technischer Direktor bei Focke Wulf ab 1931. Dort entwickelte er eine Reihe erfolgreicher Flugzeuge, von Verkehrsflugzeugen angefangen bis hin zu militärischen Maschinen. Und sein bekanntestes Werk ist die Focke Wulf FW 190. Darauf folgte aber auch schon die hochentwickelte TA 152. Lasst uns aber zunächst erstmal ein bisschen über die FW 190 sprechen. In den 1930er Jahren erkannte die deutsche Luftwaffe die Notwendigkeit eines robusten und leistungsfähigen Jagdflugzeuges als Ergänzung zum Messerschmitt Bf 109. Kurt Tank, damals, wie bereits angesprochen, Chefkonstrukteur bei Focke Wulf, erhielt dann den Auftrag, eine Alternative zur Bf 109 zu entwerfen. Sein Ziel war ein Flugzeug, das besonders wartungsfreundlich, widerstandsfähig und leistungsfähig war. Und somit wurde die FW 190 geboren, das auch das Würgerjagdflugzeug genannt wurde. Die FW 190 wurde 1939 erstmals getestet und 1941 wurde sie dann offiziell in Dienst gestellt. Sie erwies sich schnell als überlegen gegenüber vielen alliierten Jägern. Warum? Es gibt besondere Merkmale bei der FW 190, die damals ihrer Zeit schon voraus war. Sie besaß einen leistungsstarken BMW 801 Sternmotor mit bis zu 2000 PS, der eine hohe Geschwindigkeit und exzellente Steigrate ermöglichte. Die FW 190 war eine robuste Konstruktion, die mehr Schäden verkraftete als die filigrane Bf 109 zum Beispiel. Sie war schwer bewaffnet mit bis zu 4 20mm Kanonen und 2 13mm MGs, später dann auch mit Raketenbestückung. Sie hatte ein breites Fahrwerk für sicheres Starten und Landen, besonders auf unbefestigten Pisten kam ihr das zugute. Und die FW 190 war vielseitig. Sie wurde als Jagdflugzeug eingesetzt, Jagdbomber und sogar als Schlachtflugzeug. Und somit stellte die FW 190 eine ernsthafte Bedrohung für die britische Spitfire MK5 dar und war auf niedrigen und mittleren Höhen überlegen. Erst die Spitfire MK9 konnte das Kräfteverhältnis dann wieder ausgleichen. Lasst uns über den ultimativen Höhenjäger TR-152 noch ein bisschen quatschen. Gegen Ende des Krieges wollte die deutsche Luftwaffe ein Höhenjagdflugzeug, das gegen die amerikanische Boeing B-17, diese Flying Fortress Bomber und die schnellen Begleitjäger wie zum Beispiel P-51 Mustang bestehen konnte. Auch hier entwickelte Kurt Tank daraufhin dann wieder ein einsatzstarkes Flugzeug, die TA-152, die eigentlich eine direkte Weiterentwicklung der FW 190 war. Die Highlights der TA-152? Sie hatte eine Höchstgeschwindigkeit von über 750 km/h, besonders mit MW-50 und GM-1 Leistungsspritzen. Sie hatte eine viel höhere Dienstgipfelhöhe, so ca. bis 15.000 Meter, als die meisten alliierten Jäger. Die Aerodynamik war verbessert, auch hatte sie längere Tragflächen für optimale Höhenleistung. Und die Bewaffnung waren eine 30mm MK-108 Kanone und zwei 20mm MGs 151-20 Kanonen für eine verheerende Feuerkraft. Sie hatte nur wenige Einsätze, da der Krieg zum Glück bereits dem Ende zuging. Aber nichtsdestotrotz, die TR-152 war eines der fortschrittlichsten Kolbenmotor-Jagdflugzeuge des Krieges, die es damals gab. Kurt Tank bewies mit der FW 190 und mit der TR-152 sein wirklich außergewöhnliches Talent als Konstrukteur. Während die FW 190 als eines der besten Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkrieges gilt, war die 152 dagegen ein visionäres Flugzeug, das jedoch nicht mehr in die entscheidenden Zahlen eingesetzt wurde, da wie gesagt der Krieg jetzt zum Glück zu Ende ging. Nach dem Zweiten Weltkrieg emigrierte Tank dann nach Argentinien, wo er für die Luftfahrtindustrie tätig war. Später arbeitete er dann in Indien, wo er das Kampfflugzeug HAL HF-24 Marut entwickelte. Und letztendlich ist er dann in den 1970er Jahren dann wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Ich wünsche euch da draußen many happy landings, bleibt gesund, Blue Skies und damit zurück zum Johann.
So viel zur Aero. Und was es noch dieses Jahr gibt, ist die Deutsche UL-Meisterschaft 2025. Die Anmeldung läuft schon. Die UL-Meisterschaft ist am 11. bis 14. September und zwar in Borkenberge, Echo Delta Lima Bravo. Ihr könnt euch anmelden. Veranstaltet wird das Ganze von der Bundeskommission Ultraleicht im DAEC und dem DULV. Ihr müsst mindestens 40 Stunden Flugerfahrung nach Lizenzerhalt haben. Ansonsten, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, reicht es, wenn einer von euch beiden die 40 Stunden hat. Wer noch keine 40 Stunden hat, kann auch teilnehmen und zwar mit Fluglehrer. Geflogen werden natürlich die Dreiachser, die Trikes und auch Tragschrauber sind eingeladen. Es gibt Aufgaben in Navigation ohne GPS, Präzisionslandung, Kurzstarts, exakte Kreise und vieles mehr. Also hier ist euer Können wirklich gefragt und vor allen Dingen, wenn ihr da sauber seid, dann könnt ihr auch sicher fliegen. Anmelden könnt ihr euch an anmeldung.uldm@online.de. Anmeldung.uldm@online.de mit dem Betreff ULDM 2025. Anmeldeschluss ist der 10. August 2025, es ist also noch ein bisschen Zeit. Aber schon am 5. Mai gibt es ein Online-Briefing mit Michael Kania zur Vorbereitung. Teilnahme kostet 100 Euro, alle Landungen sind dann inklusive. Zelten und Wohnmobil ist auch möglich, kostet auch nochmal ein bisschen. Mogas gibt's vor Ort. Ich denke, immer wieder spannend, da Leute zu treffen und Fach zu simpeln und seine Fähigkeiten auszubauen. Das war's von uns. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, euch in der nächsten Woche irgendwann auf der Aero zu sehen. Meldet euch einfach, schreibt uns in Instagram an. Wir finden bestimmt irgendwie zueinander. Bis dahin, alles Gute.
Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören und always many happy landings.